Stammtisch.
Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen
und sie auch mal verändern.
RefLab.
Herzlich willkommen beim Stammtisch. Heute mit dem Delf Bucher, Journalist bei Reformiert. Vielen Dank, dass du da bist.
Gewesen,
aber immer noch. Du schreibst
ja
immer noch.
Ja, yeah, okay.
Und ich bin der Luca Zagay vom RefLab. Und wir haben recht kurzfristig uns entschieden, ein Thema zu nehmen, das mit Fußball zu tun hat. Wir reden nicht viel über Fußball beim RefLab, aber aus aktuellem Anlass, weil vor ein paar Tagen, wo Türkei gegen Österreich gespielt hat, hat der türkische Verteidiger, der Demiral, der sogenannte Wolfsgruß gezeigt. Und da geht es einfach um Fußball und Politik heute. Delf, weiss nicht, ich habe diesen Gruß nicht gekannt, den Wolfsgruß. Der Nachteil von so Sachen ist, dass dann, wie soll ich sagen, Sachen hervorgehoben werden, wo man nicht so kennt hat. Und gleichzeitig ist aber ein bisschen, Aufklärung da, oder?
Es wird wahrscheinlich die gleiche Geschichte gehen wie mit dieser Sylt-Geschichte mit den Deutschland, den Deutschen, was die Österreicher beim gleichen Match leider Gottes gesungen haben. Dass jetzt sehr viele türkische Jugendliche in ihrer Abgrenzung und ihrer manchmal vielleicht berechtigten, manchmal auch unberechtigten Wut werden sie jetzt mit diesem Wolfszeichen natürlich durch die Gegend gegangen. Wobei man muss sagen, die Türken in Deutschland zum Beispiel, da ist es ja die größte extremistische Gruppe, 18.000 Leute. Und ich selber muss auch sagen, ich habe natürlich Graue Wölfe schon lange auf dem Radar. Bei mir, wo ich studiert habe in Konstanz, gab es auch einen Prozess gegen Linke wie Graue Wölfe, die sich gekloppt haben und so. So war mir eigentlich durch einen türkischen Freund die Gruppe schon vertraut, aber der Wolfsgruß speziell nicht. Der Wolf als Signum mit dem CC oder was das da ist, das kannte ich schon, aber der Wolfsgruß ist mir auch erst dann jetzt in dieser Debatte dann aufgegangen.
Vielleicht zu mir ordnen, was ist das für eine politische Bewegung?
Also politische Bewegung ist ganz klar, also ich würde sagen, sie haben wohl sogar in ihrem Programm drin, dass sie gegen Kommunismus, Faschismus, Kapitalismus seien, aber ich würde sagen, es ist eine faschistische Bewegung. Wir haben wieder so ganz ähnliche Sachen, wie wir es oft haben, also so wie sich Putin auf die Russ in der Ukraine bezieht, so wie sich Milosevic und die nationalistische Serben auf Amselfeld bezogen haben, haben die auch wieder so einen Ursprungsmythos, der in Zentralasien liegt und da müssen sie zurück. Und damit haben sie auch schon das geopolitische Programm eigentlich beschrieben. Der großtürkische Raum soll vom Balkan bis nach Zentralasien gehen. Und da wird dann alles ratzeputz dann eigentlich entleert. Und sie haben auch immer wieder Statements gegen Armenier, gegen Aleviten und gegen Kurden. Also es ist eine Bewegung, die total gegen Minderheiten gerichtet ist. Genau das, was man ja eigentlich mit der Vielfalt, die UEFA in ihrem Programm hat, eigentlich nicht will. Da bin ich gespannt, was sie dann jetzt machen mit dem.
Das heißt, der Spieler muss man sperren jetzt.
Also von meiner Sicht her ist es eigentlich, wenn die UEFA, sie hat ja vor dieser EM, hat sie ja schon so eine Deklaration gemacht mit der großen Feierlichkeit, mit der Innenministerin Faeser und mit dem DFB, so eine Menschenrechtsdeklaration, für was für Ziele sie eingehen, wo es immer auch gegen Diskriminierung geht und für Friedensarbeit und was weiß ich. Wenn sie da an dem Anspruch sich messen lassen wollen, müssen sie entsperren. Ganz klar, zumindest fürs Viertelfinale. Und ich denke, sie sollten da nur als Nachsatz machen. Liebe Leute, ihr habt eigentlich für 2032 zusammen mit Italien die übernächste EM. Und da möchte man dann ja eigentlich ein genaues Konzept von euch vorgelegt haben, dass man da nicht irgendwie so eine ultranationalistische, rechtsextremistische Schau irgendwie plötzlich da im Millionenpublikum der Welt zeigen müssen.
Also bei der FIFA ist es gang und gäbe gewesen in der Vergangenheit, oder?
Ja, ja, klar.
Okay. Aber
ja.
Das wäre jetzt vielleicht ein Novum jetzt
ja, für die Euro. Das haben wir ja auch, also das fing ja schon an mit Argentinien, das ist mir noch gut erinnerlich. Da war nämlich der Einzige, der Sepp Maier, der damalige Torwart, der gesagt hat, er hätte eigentlich schon ein sehr schlechtes Gefühl, wenn neben ihm im Stadion ein paar hundert Meter entfernt Folterkeller sind. Und danach hat sich das von Menschenrechtsaktivisten ist das ja bewiesen gewesen. Die haben die Schreie gehört von dem Stadion. Das ist eine unheimlich ungesunde Situation. Katar haben wir natürlich, bei den WMs haben wir das ja schon lange, aber ich glaube auch die UEFA trappt da trotz eben Lippenbekenntnisse zu Menschenrechten in die gleiche Falle rein.
Und da ist immer wieder die Frage, darf ja Fußball politisch sein? Und eigentlich ist er schon immer irgendwie politisch gewesen, oder?
Das ist ja die Binsenweisheit, die einfach unsere FIFA- und UEFA-Funktionäre nicht wahrhaben wollen. Es gibt keinen unpolitischen Raum. Wir kennen das ja übrigens auch aus der Kille. Da haben wir ja auch viele, die sagen, Kille muss immer unpolitisch sein. Es gibt eigentlich im Prinzip nichts Unpolitisches. Und beim Fußball ist es eben extrem. Da steckt ja schon das Wort, bei der Nazi oder beim Nationalteam steckt ja schon das Wort Nation drin. Insofern ist klar, wenn Nationen aufeinandertreffen, dass es da irgendwie immer politisch zugeht. Und wenn junge Nationen da sind, wir haben das ja bei uns jetzt mit unseren Schweizer Leistungsträger aus dem Kosovo erlebt, die dann plötzlich einen Adler gemacht haben und so. Naja, das ist jetzt einfach, das gehört irgendwo zum Fußball. Und jetzt müssen wir die Grenzen ausloten. Was darf auf dem Spielfeld sein? Was darf außerhalb vom Spielfeld sein? Und wo geht's gar nicht mehr? Wo sind die Leitplanken? Und da hat, glaube ich, die UEFA nur wenig geliefert.
Ja, man muss ja, es ist ja grundsätzlich etwas völlig anderes, wenn man sagt, man tut sich ja für Gleichberechtigung einsetzen, wie zum Beispiel dann mit der Regenbogen, also die Captain-Bänder, die man zum Beispiel in Katar nicht dürfen einsetzen. Oder in dem Fall, wenn man sich also ziemlich visibel für eine politische Bewegung tut, einsetzen. Und man weiß ja, wie viele Leute das zuschauen, wo diskriminierend und rassistisch ist. Das Thema ist eigentlich schon vor, man hätte gedacht, nach Katar wird es ein bisschen ruhiger diesbezüglich, aber es schon im Vorfeld zur EM ist ja ihre Debatte, die sich in Deutschland ergeben hat, also bei uns würde man sagen, wie viele Sekundos darf eine Nationalmannschaft ertragen oder vertragen oder in dem Sinne. Ja. Und das ist gekommen und auch im Zusammenhang mit dem Rüdiger, also wo bei Deutschland spielt, also dass zu viele Muslime drin sind. Also das Thema ist tatsächlich schon vorher da gewesen und hat sich auch verstärkt, zum Beispiel mit den Franzosen, die sich gegen die rechtsextreme Seite von der Politik auch aufgelehnt hat. Also das heisst, Spieler haben Werte und nehmen die Werte auf dem Schuttfeld mit und spätestens in den Pausen oder, vor allem, also, oder nach dem Spiel, wenn die Kamera schwenkt und sie irgendwelche Zeichen machen oder irgendwelche symbolischen Gesten machen, dann wird es ja politisch, oder?
Mhm. Aber das Schöne ist ja jetzt, weil ja die extreme Rechte um die AfD rum, also zum Beispiel auch der Herr Krah, der da der Spitzenkandidat für die AfD für die Europawahl war, der sagte, er hätte schon lange keine Identifikation mehr, das sei eine Regenbogenelf, eine politisch korrekte Kickertruppe, aber von deutschem Stolz würde er gar nicht. Björn Höcke hat das übrigens dann auch noch in der hiesigen Weltwoche beim Roger Köppel noch verbraten, dass er eigentlich überhaupt nicht mit dem am Hut hat, weil die einfach viel zu viel Sekunden da rumrennen haben. Und insofern kann man jetzt sagen, ist ja diese bunte Mischung, das ist ja in der Schweiz ähnlich, ist eigentlich noch gut, weil man dann eigentlich jetzt ja eher ein integratives Projekt hat. Da ist nur irgendwas Emanzipatorisches drin. Also ich freue mich eigentlich immer, wenn sich die ganz Rechte abwenden von der Nationalelf, dann hat ja eigentlich dieser Fußballnationalismus, der ja doch da ist, vielleicht sogar noch eine emanzipative Funktion. Das verdrüllt sich das zum Glück.
Ja, aber ich habe das Gefühl, aber wenn der Erfolg stimmt, ist man auch dabei, oder? Dann springen wir auf den Karren. Und sonst würde man sagen, wegen denen und denen hat es eben nicht geklappt. Also zumindest habe ich das
ja, so das Gefühl gehabt. Das stimmt. Es gibt auch so Statistiken, wo man nachgeschaut hat, wenn Spieler mit schwarzer Hautfarbe irgendwie einen Elfmeter vergeigt haben, wird das viel, viel mehr Kritik zieht er auf sich, wie ein anderer, der dann irgendwie so Ronaldo-mäßig als Held da mal daneben schießt. Das wird nicht so dann aufgenommen und bewertet.
Ja. Das ist definitiv so der Fall gewesen, auch beim England, wo der Saka zum Beispiel im EM-Finale gegen Italien den Penalty verschossen hat, der ist sehr, sehr kritisiert worden. Und zwar nicht wegen seiner spielerischen Leistungen, sondern wegen seiner Hautfarbe. Und das ist ja das, was schlimm ist. Ne? Jetzt eine Frage, es ist immer ein bisschen ambivalent, also sagen wir so, vor allem die FIFA sagt, Fußball ist völkerverbindend. Oder? Wir sind alle gleich auf dem Schuttfeld, es sind 11 gegen 11 und es dürfen eben verschiedene Personen zusammen sein. Also in den Vereinen ist es so, dass sie bunt durchgemischt sind oder von der Nationalität. Aber, und es ist aber schon ein bisschen ambivalent. Oder? Wie siehst du das? Tut das auch der Patriotismus, aber im schlimmsten Fall eben auch die Abgrenzung zu anderen Ländern verstärken? Oder wie siehst du, also findest du es gut, dass es so etwas gibt wie die EM?
Also ich bin ja so im Jahrgang 56 in Deutschland aufgewachsen, natürlich sehr distanziert. So, also da hat sich ja wirklich das letzte Reduit vom Nationalismus war eigentlich der Fußball. Und dann ist ja dann dieses sogenannte Sommermärchen entstanden und dann hat man überall plötzlich dieses Schwarz-Rot-Gold gesehen.
2006,
das,
oder?
2006. Das hat mich eigentlich schon ein bisschen irritiert. Mich hat es auch damals irritiert, als die Leute aus Ostdeutschland plötzlich am Bodensee, wo ich gewohnt habe, mit der deutschen Fahne immer am Velo dran und so. Das war für uns noch ungewohnt. Aber ich würde jetzt schon sagen, dass man da genau anschauen muss und auch sagen muss, es darf ein bisschen auch fest sein und es darf ein bisschen Karneval sein, ein bisschen Nationalfarben ins Gesicht geschmiert. Aber man muss dann wirklich auch schauen, dass das nicht überbordet. Und vielleicht auch von der UEFA wäre es dann doch gut, wenn man dann auch dieses Völkerverbindende irgendwelche Tools erfindet, wo man auch sowas zeigt, dass man vielleicht wahrscheinlich gar deswegen im Rasen, dass man, aber das wäre so eine Idee, dass man so Matches macht, wo man zum Beispiel serbische, albanische Mannschaft gegen eine, sagen wir mal, eben auch irgendwo da, wo es Knatsch gibt, spielen lässt, dass man sieht, man kann eigentlich auch irgendwie mal gemeinsam im Sport agieren oder so. Also irgendwie müsste sie mit der Idee von Völkerverbindung mehr machen, ja, und mehr auch Jugendliche zusammenbringen, das geht mit denen ganze teuren Tickets nicht und so, wo man aber wirklich sichtbar sieht, aha, sie sind ja da auch irgendwo noch an einer Arbeit interessiert, die diesen Slogan Völkerverbindung irgendwo einlöst.
Ich habe wunderbare Erinnerungen an eine EM in Bern, wo die Holländer sind gekommen. Und zwar, das war ja die Euro, wo die Schweiz mit Österreich zusammen organisiert hat oder durchgeführt hat. Und es ist die ganze Stadt Bern ist orange gewesen und die Stimmung, es ist so eine friedliche Stimmung gewesen. Für mich ist das jetzt dann, sag ich mal, das positive Beispiel, wie ich irgendeiner Kultur bin näher gekommen, irgendeiner Form, die sie ja hergekommen und das Gefühl gehabt, es wird gefestet und jedem, also mögen der Bessere gewinnen und das ist das Spiel gewesen und vorbei ist es.
Das war jetzt mit den Schotten auch so. Die sind auch sehr geschätzt worden mit ihrer Dudelsack und ihrer Partylaune, die sie auf alle öffentlichen Plätze, wo sie gespielt haben, tragen haben und so. Insofern war man dann auch recht traurig. Das finde ich auch schön und ich denke, wir müssen dann auch schauen, dass man vielleicht auch so Fangruppen zusammenbringt. Also, dass sie wirklich nicht irgendwo gegeneinander, wobei das muss ich sagen, Hooliganismus haben wir ja dieses Mal wenig. Mhm. Das ist gut. Das war ja früher auch noch ein starkes Phänomen. Aber die Ultras blieben da eher weg. Die tun sich mit ihrer Vereinsmannschaft mehr identifizieren als mit der Nationalmannschaft. Aber wenn man da mehr so völkerverbindende Geschichten noch machen könnte, aber eben, die Holländer, die waren toll damals, das stimmt, die Oranje, das hat mir auch gut gefallen. Die hat man hier in der Schweiz überall gesehen. Ja.
Und ich tue mich ein bisschen exponieren, auch zum Thema Identität und Nationen. Oder? Ich bin aus Segondo aufgewachsen, also ich bin in Bern geboren, aber ich habe zuerst wirklich nur die italienische Schule gemacht. Meine Eltern sind beide aus Italien und dann sind wir auf Italien, wo ich 10 war. Mit 12 zurück und ich weiss noch, ich bin in unserer Wohnung, wo noch keine Möbel, also wo noch nicht möbliert war, hatte es einen Fernseher gehabt und ich bin auf dem Teppich gelegen und in Italien noch Wand geschaut. Dann ist der Schillaci, Totò Schillaci, gespielt. Und für mich war dann Italien die Verbundenheit zu etwas, also wo man kann sagen, wo man kann romantisieren kann. Also dort, wo ich am liebsten wäre, noch geblieben und nicht dürfen gehen. Und dann habe ich irgendwo durch, ich musste so wie reinwachsen, überhaupt, dass man auch für die Schweiz kann sein kann. Aber in fußballischer Hinsicht, zum Beispiel auch mit Juve aus Verein, bin ich näher, was den Fußball anbelangt, bei Italien. Und jetzt haben sie noch gegeneinander gespielt, Italien gegen die Schweiz. Und meine Tochter, die ist für die Schweiz gewesen und das Schweizer Trikot bekommen hatte. Und ich habe dann beim Spiel gemerkt, irgendwo durch mit Emotionen bin ich näher bei Italien. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Ja, eben, es ist bei meiner Tochter genauso gewesen. Sie hat gesagt, also wenn es bei Schweiz, Deutschland musst du ganz klar eigentlich für die Schweiz sein. Ja? Und da habe ich dann einfach gesagt, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt einfach mit dem aufgewachsen und ich kann also einen Fanclub aufmachen für die SBB und die Deutsche Bahn irgendwie abrühren und ich kann vieles loben und gut finden und mich mit dem Land identifizieren. Wobei eben, ich versuche eigentlich schon eher Heimatgefühle als Nationalgefühle zu kultivieren und da fühle ich mich sehr gut aufgehoben hier. Aber wenn es um Fußball geht, das ist da habe ich die Sammelbildlicke, da hat es dann noch 66 solche so Goldmedaillen gegeben, ich glaube von Shell, und dann musste mein Vater immer da tanken, damit ich die auch habe. Und da, die ganze Leute konnte man sammeln. Also mir ist so eigentlich mit dem aufgewachsen. Das ist,
Sie kennen irrationale Gründe mehr, sondern
völlig emotional. Das ist einfach so drinnen, ja, ja, genau.
Und ja, also, und bei mir ist es noch so gewesen, dass ich tatsächlich, also wenn ich so, also es war ja Teenager-Zeit dann gewesen, wenn ich so ein bisschen hochgenommen bin worden in der Klasse, dann war es wirklich auch gewesen, weil ich der einzige Italiener war in der Klasse. Und das heisst, irgendwann tust du so aufbauschen, also machst es wichtiger als es ist und tust ja mit dem abgrenzen. Und ich muss sagen, ich bin von Italien, also von der Nationalmannschaft verwöhnt worden. Sag ich mal, mit WM und Euro. Das heisst, es ist immer besser, wenn man mit jemandem, also jemandem kann fähnen, der erfolgreicher ist. Aber das Jahr keine Chance. Also die Schweizer Nationalmannschaft ist so stark gewesen. Von A bis Z dominiert, von der ersten bis zur letzten Minute. Und ich sage, es ist noch offen gegen England. Also dass ich sehe ein England, das nicht so super stark ist im Moment, oder?
Das hoffe ich eigentlich auch. Da bin ich ganz klar, wenn ich das schaue, bin ich ganz klar auf der Schweizer Seite. Und ich muss auch sagen, es gab so Momente, und das immer wieder auch beim Thema Politik und Fußball, als der Alain Sutter diese schwedische Sache organisiert hat, Stop Chirac, wo er seine Atombomben plötzlich da in der Südsee auf das Atoll niedergelassen hat. Und überhaupt, der Sutter war so ein bisschen einer, der so ein bisschen neben der Kap war, der auch ein bisschen angeeckt ist in diesem Bayern-München-Milieu und so. Und der hat mich zum Beispiel sehr fasziniert. So bin ich auch jetzt ein bisschen eigentlich, eben nicht auch, ich wohne ja jetzt in der Innerschweiz, bin jetzt nicht so für die FCL, ich bin jetzt sehr St. Gallerisch. Hopp, 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 St. Gallen, ja, okay. Innen mit dem Ballen.
Das heisst also tatsächlich auch die Werte, die ein Spieler oder ein Sportler tut, nach außen tragen, sind dir wichtig und machen auch Sympathie aus. Also ich war überrascht von dem Wolfsgruß vom Demiral. Also ich habe ihn vorher noch kennt, wo er, glaube ich, ein Jahr oder zwei bei Juve gespielt hat. Und das ist mir unter meinem Radar gegangen. Also ja, von ihm nichts gewusst in dem Sinn, also von seinen Einsichten. Und das macht er jetzt bei mir, also auch plötzlich auf einem Klapp, macht er Sachen visibel, die nicht visibel waren. Mhm. Und man könnte aber auch sagen, gut weiss man es jetzt, oder? Dann kann man sich dementsprechend an dem orientieren oder eben nicht. Mhm. Oder denkst du, es ist tatsächlich so, es gibt ja Leute, die sagen, nein, Politik muss man völlig ausschliessen. Und man darf nur es ist ein Sportanlass und man darf nur die sportliche Leistung von einem Spieler anschauen.
Also es wird ja leider wahrscheinlich so sein, wenn es so weit kommt, dass sie ihn sperren, wird er dann zum Märtyrer und Nationalheld und mehr Sinn. Also ich war ja auch schon auch für reformiert, wo ich dann vor allem eben so über christliche letzte Klöster und Gemeinden im syrisch-orthodoxen Bereich an der syrischen Grenze von Anatolien recherchiert, dann überall begegnet man diesem Ultranationalismus. Dort war es wohl so, weil auch viele Kurden gewohnt haben, eben nicht. Und ich denke aber für den türkischen Mainstream ist er dann ein Held. Aber für die Kurden, also zum Beispiel eine gute Freundin von meiner Tochter, die hat an dem Abend für die Österreicher der Daumen gedrückt und hat gehofft, dass die verlieren. Und so kann kein Land irgendwie zusammen sich schweißen, wenn sie so mit einer großtürkischen, rechtsextremistischen Agenda, wo man einfach sagt, die Kurden haben keine richtige Sprache, das sind primitive Bergtürken, die müssen wir erstmal irgendwie zivilisieren und an unsere Kultur ranführen. Das ist ja so, was auch der Türkisch, der Gründer von die Graue Wölfe gesagt hat. Damit kann man wirklich ein Land kaputt machen und
Und was, was werden die Folgen? Also, wenn man merkt, im Generellen gibt es einen Rechtsrutsch, einen politischen Rechtsrutsch. Das haben wir jetzt bei der Europawahl in Frankreich gesehen. In Italien ist Meloni und der Orban schon lang und so weiter und so fort. Und ich denke mir, also ist es echt nur, jetzt, weil es visibel gemacht ist worden, oder müssen wir es so tun, als gäbe es es gar nicht? Weil also schlussendlich ein Drittel der Wähler tut genau die, ob es jetzt AfD oder eben in Italien, tut so wählen. Und jetzt der einzige Unterschied ist, es ist jetzt sichtbar gemacht worden, oder jetzt in dem Fall. Mhm. Und wie würdest du das Ganze jetzt handhaben? Also,
was, wenn ich jetzt Fußballspieler wäre?
Ja.
Ja, ich finde, ich weiß jetzt nicht, wie der österreichische Spieler gesagt hat, der hat ja auch nochmal gleich, also ähnlich wie der Mappe. Mappe,
ja, genau, von Frankreich.
Der hat ja auch ein Statement gemacht. Ich finde das gut. Mir sagt jetzt natürlich, man sieht, es hat ja nichts gebracht, aber vielleicht sind es ja 2% Jungwähler, die er doch irgendwie erreicht hat. Das wissen wir ja nicht. Ja. So genau können wir es da nicht aufschlüsseln. Und man soll es natürlich auch nicht überbewerten, den Einfluss von den Fußballern. Mhm. Ja, das glaube ich auch. Aber ich glaube eben schon, dass ich was auch bewegen kann. Da habe ich mir jetzt auch im Zug beim Herfahren überlegt, zum Beispiel hat doch so langsam die Geschichte Homosexualität und Fußball, da haben sie ja doch einiges auch gemacht. So. Also einzelne Verbände, natürlich nicht alle. Aber da ist einiges gegangen. Heute können viele Stars auch sagen, wenn sie irgendwie andere geschlechtliche Neigung haben. Das ist jetzt nicht mehr so das Problem. Das ist aber doch noch nicht so lange her. Also ich denke, das ist wirklich in die vor 10 Jahren war das noch, sogar noch das Problem. Das, und da ist doch was gegangen. Das zeigt mir auch, man kann was machen. Mhm. Und man kann auch mit dem Fußball neue Genderbilder entwickeln und so. Wenn die Verbände bereit sind, das Tool zu nutzen, gerade für die Junge. Eben, wir sagen jetzt ja auch, wir sind sozialisiert worden mit Italien oder mit Deutschland und es ist schon so eingefahren, dass man von dem gar nicht mehr loskommt. Da kann man schon Einstellungen prägen, ja, das glaube ich schon. Und deswegen ist es eine wichtige Aufgabe von den Verbänden. Aber jetzt, wenn ein Fußballstar irgendwie eine Wahlempfehlung macht, wird das wahrscheinlich dann auch nicht so weltbewegend alles umdrehen. Das glaube ich nicht. Also ist dann bei der Taylor Swift vielleicht noch anders, wenn sie sich für die beiden dann entscheidet.
Eine größere Wirkung, sage ich mal. Eine größere Anhängerschaft. Bei der, tatsächlich, der Hitzelsberger war einer der ersten im deutschsprachigen Raum, der sich geoutet hat. Man kann aber sagen, man kann es aber eine Hand abzählen, die nicht das Risiko sind gegangen, während der Karriere zu sagen, und ich tue mich outen. Aber tatsächlich ist schon dort, ja, einer muss ja den Anfang machen und dann folgt es dann. Katar hat dann gezeigt, dass man aber nicht einmal, in Katar hat man nicht einmal so ein Bändeli, so einen Regenbogen, Captain Bändeli können anlegen. Das heisst, auch dort ist es wieder abhängig, in welchem Kontext dass man sich bewegt. Ja, was denkst du, jetzt lassen wir es wieder ein bisschen sportlich kommen, welche Mannschaften haben die am besten überzeugt jetzt bis jetzt? Jetzt machen.
Ja, leider Gottes muss ich sagen, glaube ich, dass die Spanier die Besten sind und dass sie auch gegen Deutschland.
Wieso ist sicher leider Gottes? Delf, sag mir so leider Gottes. So, jetzt wollte ich es wissen. Jetzt willst du...
Nein, das ist einfach, also die spielen ja auch wirklich gut. Die aber sie sind auch verdient.
Ja. Sie sind Rivalen von Deutschland, oder?
Natürlich. Die Nächsten, wenn man jetzt dann wieder politisch fragt, nutzt Fox, ich nehme mal an, dass es eher nicht Fox nutzt, weil die wahrscheinlich ähnlich, aber das habe ich jetzt nicht nachgelesen, wie die AfD denken, denn es sind da auch zu viele Leute, die nicht für sie die Hispanität irgendwie vertreten, wie sie es wollen. Mhm. Insofern wäre das ja dann auch für mich okay. Natürlich bin ich jetzt da... Ich denke dann auch immer so ein bisschen, aber das gilt für die Spanier ja genauso. Das gilt jetzt für die meisten eigentlich, bis auf die Schweiz, dass sie eigentlich alle gerade so ein bisschen ökonomisch am Verlumpen sind. Es geht eigentlich nach Corona, Inflation und so weiter. Viele Leute recht schlecht. Und es ist natürlich für jede Nation, die da wirklich dann der Winner ist, die haben dann wirklich einen kleinen psychologischen Push mal vor ein paar Wochen, schönen Sommer. Und ist natürlich klar, aber ich meine, das muss man ja auch die Spanier vielleicht noch viel mehr als die Deutschen gönnen. Leider sage ich natürlich schon, weil ich da eben, also wenn ich das jetzt, ich habe mal bei einer Weltmeisterschaft, wo ja dann Deutschland, Österreich unentschieden gespielt hat und Algerien ist rausgefault. Und das fand ich so korrupt. Und dann habe ich gesagt, jetzt bin ich gegen die Deutschen. Und dann haben die Deutschen eigentlich ein ganz schlimmes Spiel gemacht gegen Frankreich, wo einer der brutal verletzt wurde ist vom Schuhmacher, vom Goalie. Und dann gab es Elfmeterschießen. Und beim Elfmeterschießen, weil ich dann da in der Gruppe von den Leuten, mit denen ich geschaut habe, Stimmung gemacht gegen Deutschland. Und dann, als die Deutschen dann daneben geschossen haben, haben die plötzlich auch, oh, und dann habe ich eben schon gemerkt, da gibt es so etwas, was im Kopf ist und was im Herz ist. Und das ist völlig verschieden. Deswegen sage ich jetzt gleich leider, statt dass ich mich darauf sage, der Beste soll gewinnen. Das ist ja so immer das, was man gerne sagt. Aber der Kopf funktioniert ja auch so, das kann man so sagen, aber das Herz ist anders.
Und ich muss auch sagen, es gibt tatsächlich, also neben dem, dass es die Nationalmannschaft gibt, es gibt ja immer so Jahrgänge, wenn man darf sagen, wie beim Wein, oder wo besser sind oder wo schöneren Fußball machen. Und wo du es schlimmer findest, wenn sie jetzt würden verlieren. Jetzt zum Beispiel jetzt bei Italien, also das Zeug hat sich dann ziemlich schnell gelegt, aber es war ein schlechter Fußball in der Vorrunde, glücklich weitergekommen, nicht wirklich viel Qualität, es hat, man hat keine Chance gehabt von A bis Z, das heisst, es war verdient gewesen, dass man so 2-0 verloren hat und wegen dem ist der Fall klar, nach dem nächsten Tag abgehackt und fertig ist es. Und wie schwieriger wird es nicht dann, wenn man noch als Favorit ist und noch gut unterwegs ist und dann aus irgendeinem Grund dann trotzdem nicht gewinnt.
Also gerade die Österreicher war sicher hart.
Ja.
Weil die haben es eigentlich bisher ganz gut gerissen und dann plötzlich ist es doch ganz anders gekommen wie geplant. Ich denke, so ganz frühe Dosen sind brutale Psycholadik, die man erstmal abarbeiten muss und da haben sie dann also wirklich keinen guten Start erwischt. Ja. Yeah. Und die haben auch schön gespielt. Wobei eben dann danach, nach dem Spiel, wo das dann mit dem Gegröle kam, dann, ich habe ja eigentlich während dem Spiel schon für Österreicher so mehr, also ich finde, Fußballspiel muss man ja schon anschauen, dass man sich für eine Mannschaft entscheidet und nicht nur so ganz ästhetisch von oben herab und so. Sonst macht es irgendwie keinen rechten Spaß. Also ich habe mich für Österreich entschieden. Oder das mache ich immer eigentlich so, dass ich mir immer für ein Team entscheide. Und das hat mich natürlich dann auch wieder geärgert, dass die Fans so blöd sind. Was ja auch irgendwie komisch ist, weil Österreich ist jetzt schon lange irgendwie Österreich und die frühere historische Frage, Großdeutsch oder Kleindeutsch, sprich Wien und Berlin oder nur Preußen mitsamt süddeutschen Staaten, die ist ja schon längstens irgendwie jetzt wohl ad acta gelegt und Österreich ist Österreich und Deutschland ist Deutschland.
Da werden wir schauen, also du tippst auf Spanien.
Ich tippe klar auf Spanien.
Aber du hoffst es nicht, oder?
Ich hoffe auf Deutschland, dass irgendwie was ganz Geniales da doch noch passiert, das weiß man ja nie. Und dann, wir kennen ja den guten Spruch, Deutschland ist eine Turniermannschaft, wobei eben die letzten zwei Mal, sowohl WM wie EM, hat es überhaupt nicht mehr geklappt. Ja. Da schauen wir mal.
Und ich sehe tendenziell ja recht viel Spiel geschaut. Im Vergleich also, zur letzten WM da habe ich tatsächlich wenig Spiel geschaut. Italien war ja gar nicht dabei gewesen, also zum Beispiel. Und, ich muss sagen, dass ich sehe sehr viele müde Mannschaften. Also man merkt schon, dass jetzt zum Beispiel bei den Engländern oder auch sogar bei den Holländern, dass sie sehr viel Spiel in den Beinen haben. Also jetzt zum Beispiel, wenn jemand irgendwo bei der besseren Mannschaft ist und die Champions League spielt, zum Beispiel bei den Engländern Foden oder so, die haben schon 55 Spiele in den Beinen und dann kommt noch DM und vielleicht sind sie noch, jetzt ist er dreifacher Vater geworden, der Foden zum Beispiel, und denkt schon an die Ferien, mit seiner Familie, oder? Die Aussicht. Ich glaube schon, dass der Energiehaushalt etwas ausmacht und dass die tendenziell viele Spieler müde sind. Und so wie du richtig sagst, mit Ausnahme von Spanien, wo unglaublich offensiver Fußball zeigt, der schönste Fußball, aber in 90 Minuten ist alles möglich. Wir werden sehen. Bis jetzt sind es die Einzigen gewesen, die, sag ich mal, über alle Spiele im Weg überzeugt haben. Und die anderen, so zum Beispiel auch Holland, ein Spiel gehabt, wo gut war, dann wieder schlecht. Portugal genau dasselbe. Wir werden sehen. Und wir sind auch gespannt. Wahrscheinlich wird der Entschluss schon heute gefällt bezüglich Sperri oder nicht Sperri vom Demiral, vom türkischen Spieler. Ja, vielen Dank, Delf, dass du mitgekommen bist und die mitgeredet hast und die ein bisschen exponiert hast und auch geöffnet hast, so wie ich es auch gemacht habe.
Yeah.
Und viel Spass für das Spiel, das morgen stattfindet, oder? Von den Deutschen gegen Spanien.
Ja,
oder?
Genau, in Stuttgart, meiner Heimatstadt.
Okay,
also.
Herzlichen Dank.
Ich danke dir auch fürs Gespräch und ja.
Auf ein nächstes.
Oh, ciao.
Ciao.